Radiokolleg.
Die zahlreichen sich überlagernden Krisen, von Klima bis zum Krieg, versetzen viele Menschen in Unsicherheit und Angst. Aber Krisenzeiten sind auch Zeiten, die Möglichkeiten für einen positiven Wandel aufzeigen. Gemäß dem berühmten Wort Hölderlins: Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Zu einem dreiteiligen Radiokolleg-Spezial begrüßt Sie Johannes Kaub. In der heutigen Sendung widme ich mich der wohl größten Bedrohung in diesem Jahrhundert: der Überlastung unseres Planeten. Die Verbesserung der Weltlage erfordert zunächst einen realistischen Blick auf die Gefahren, die uns drohen. Realistisch ist es aber genauso, auf die Potenziale des Guten zu setzen. Denn sie sind es, die uns im Kleinen wie im Großen, trotz der multiplen Krisen, zuversichtlich stimmen können.
Die Kraft der Zuversicht in Krisenzeiten, Teil 1. Die Vision einer Erde für alle Menschen.
Climate change is making these heat waves more frequent, causing things like droughts and wildfires.
Il cielo è capace di spaventosi furori.
More than 120 people have died and hundreds more are still missing after the worst flooding in parts of Western Europe for several decades.
Im Moment sind wir auf Kurs 3 Grad und deswegen ist es jetzt wirklich wichtig, dass man buchstäblich die letzte Ausfahrt nimmt.
An dem Tag, als im Mittagsjournal die Meldung kam, dass der globale Ausstoß gefährlicher Treibhausgase weiter angestiegen ist, da hat mein Handy geklingelt. Eine WhatsApp-Nachricht. Sie war von dir, Marlene. Und wenn ich eine Nachricht von dir, meiner Tochter, bekomme, dann muss ich sie gleich lesen, wie du weißt. Du hattest damals ein paar Bilder vom Wochenende geschickt. Darauf bist du als junge Frau zu sehen, wie du auf einer Waldlichtung Yoga-Übungen machst.
Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Das war ein Moment im Einklang mit der Natur. Die Vögel haben gezwitschert. Ich habe die Wiese gerochen, die Blumen. Und ja, das war ein sehr, sehr schöner Moment. Da habe ich richtig gestrahlt, das weiß ich noch.
Mich hat dann die Nachricht wieder eingeholt. Das gibt's doch nicht, denke ich mir, nach all den Klimakonferenzen bisher. Da muss doch schon längst eine Trendumkehr geschehen sein. Wie lange wird es Menschen geben, die eine intakte Natur genießen können? Was denkst denn du darüber?
Das ist eine gute Frage. Es ist eine Frage, die Sorgen bereitet, auf jeden Fall. Ich frage mich vor allem, wie wird die Zukunft für meine Verwandten, auch schon meine jüngeren Verwandten, die gerade eben erst in den Kinderschuhen stecken. Ich möchte selbst gern mal Kinder haben. Wie wird deren Zukunft aussehen? Und allen, die nach uns kommen, ich würde ihnen einen Planeten wünschen mit den gleichen Vorzügen, wie ich sie habe erleben dürfen als Kind, in einer blühenden und reichen Natur.
Bist du zuversichtlich?
Ich bin zuversichtlich. Ich sehe, dass wir wollen, doch wir haben sozusagen den Rubikon noch nicht überquert. Wir müssen auch handeln und nicht nur wollen.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut.
Eine große Kraft entsteht, wenn junge Menschen beschließen, etwas zu verändern. Sie haben Macht und die Zukunft des Planeten in ihrer Hand. Jane Goodall, Verhaltensforscherin.
Im November 2022 fand in Sharm el-Sheikh die jüngste Weltklimakonferenz statt. Vertreter und Vertreterinnen von 197 Vertragsstaaten nahmen daran teil. Die Konferenz begann der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres mit drastischen Worten. Das 2015 auf der Weltklimakonferenz in Paris vereinbarte Ziel, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sei akut gefährdet.
Excellencies, this UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands.
Diese UN-Klimakonferenz ist eine Erinnerung daran, dass die Antwort in unseren Händen liegt. Die Uhr tickt. Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens und sind dabei zu verlieren. Die Klimagasemissionen wachsen weiter, die globalen Temperaturen steigen weiter an. Unser Planet läuft schnell auf Kipppunkte zu, die ein irreversibles Klimakaos auslösen werden. Wir kommen dem Punkt gefährlich nahe, an dem es kein Zurück mehr gibt. Um diesem schrecklichen Schicksal zu entgehen, müssen alle Staaten die notwendige Transformation beschleunigen. Die Menschheit steht vor der Wahl, zu kooperieren oder unterzugehen. Entweder schaffen wir einen kollektiven Klimapakt oder einen kollektiven Suizidpakt.
Die Situation kann einem Angst machen. In der Zeit der höchsten Krise müssen alle unsere Anstrengungen dahin gehen, die Frage zu beantworten, in welcher Welt wir leben wollen und wie wir dorthin kommen. Jeffrey Sachs gilt als einer der weltbekanntesten Ökonomen. Er leitet das Earth Institute an der Columbia University und ist Sonderberater des UN-Generalsekretärs Guterres für die Durchsetzung der Sustainable Development Goals. Und in Österreich wurde er mit dem GlobArt Award ausgezeichnet. Jeffrey Sachs ist es bewusst, es braucht einen Riesensprung bei der Transformation, die jetzt ansteht. Vorbilder dafür gibt es in der Geschichte. Jeffrey Sachs erinnert an die 1960er Jahre. Damals hatte Präsident Kennedy das ehrgeizige Programm der NASA vorgestellt, binnen eines Jahrzehnts auf dem Mond zu landen.
President John F. Kennedy said, by making our goal more clear, more manageable and less remote, we help all people to see it, to draw hope from it and to move irresistibly toward it.
Präsident Kennedy sagte damals, wenn wir unser Ziel allen klar machen, wenn wir es durchführbar machen, dann helfen wir allen Menschen, es zu sehen, daraus Hoffnung zu schöpfen und hartnäckig darauf hinzuarbeiten. Kennedy gab ein Beispiel für Führerschaft im Zusammenhang mit dem Ziel, einen Menschen auf den Mond zu schicken und ihn wieder sicher auf die Erde zurückzubringen. Das Ziel war klar, es war herausfordernd und die NASA zeigte, wie man das schaffen kann. Und dann, Schritt für Schritt, haben sie es in der Zeit von 8 Jahren erfolgreich umgesetzt. Das ist eine sehr lehrreiche Herangehensweise für viele der Herausforderungen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Wir müssen über die Zukunft nachdenken, die wir wollen. Wir müssen definieren, wie sie ganz konkret erreicht wird. Wir müssen kollaborativ und international daran arbeiten. Experten, Wissenschaftler, Ingenieure, Unternehmer, Diplomaten, Politiker und die Zivilgesellschaft, alle. Angesichts einer globalen Krise, ökologisch, wirtschaftlich und sozial, brauchen wir eine gemeinsame Herangehensweise.
Die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung wurden 2015 von allen UN-Mitgliedstaaten verabschiedet. Sie sollten bis zum Jahr 2030 unsere Welt so gestalten, dass in Zukunft alle Menschen die gleichen Chancen auf ein gesundes und zufriedenes Leben in Freiheit und Sicherheit haben. Mittlerweile haben wir Halbzeit. Um zumindest einige der Ziele zu erreichen, ist noch sehr viel zu tun. Gefragt nach dem aus seiner Sicht dringlichsten UN-Weltentwicklungsziel, antwortet Jeffrey Sachs:
The most basic goal that we should have is children who are healthy and in school.
Das wichtigste Ziel, das wir erreichen sollen, sind gesunde Kinder, die in die Schule gehen. Das sage ich deshalb, weil gesunde und gebildete Kinder ihre eigene Zukunft selbst in die Hand nehmen können. Also die Kinder zu ermächtigen, eine angemessene Zukunft zu haben, ist meiner Ansicht nach das Wichtigste, was wir tun können und sollen. Das sage ich, weil schockierenderweise hunderte Millionen Kinder derzeit nicht in der Schule sind. Sie leben in Armut, in Konfliktzonen oder in Gegenden, wo es keine Schulen gibt. Als Ökonom weiß ich, dass es für viele arme Staaten, speziell in Afrika, einfach zu teuer ist, genügend Schulen und Lehrer zur Verfügung zu stellen. Also warum sagen wir nicht heute, schaut mal, ihr organisiert die Schulen, wir helfen euch, diese zu finanzieren. Für mich ist das die allerwichtigste Sache, die wir tun sollten.
Verschwende niemals eine Krise. Das sagte Winston Churchill, als englische Städte unter den Flächenbombardements der deutschen Wehrmacht litten. Damals war es mehr als unsicher, ob sich die freie Welt gegenüber den Nazis behaupten würde. Durch Entschlossenheit, durch große Opfer und mittels internationaler Kooperation sollte es am Ende doch gelingen. Die Nazi-Herrschaft wurde besiegt. Die Vereinten Nationen wurden gegründet, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verfasst. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass in solchen existenziellen Momenten das größte Potenzial von Menschen und Gesellschaften wachgerufen werden kann. Die heutigen sozialen, ökologischen und ökonomischen Krisen sind komplex. Sie sind miteinander verwoben und haben eine planetare Dimension. Aber Jeffrey Sachs zeigt sich auch hier zuversichtlich.
We should take hope that there is already a adopted a common vision about where we should head.
Wir sollten Hoffnung haben, denn es gibt bereits eine gemeinsam akzeptierte Vision, wo wir hinkommen sollen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele bleiben für mich eine Inspiration. Jeder UNO-Staat hat gesagt, wir sind dabei. Ob sie es ernst genug nehmen, das müssen ihre Handlungen beweisen. Aber die Tatsache, dass wir uns auf einen Handlungsrahmen einigen konnten, dass wir uns auch auf das Pariser Klimaabkommen mit dem 1,5-Grad-Ziel verständigen konnten, die Tatsache, dass es Hunderttausende junge Schüler und Schülerinnen gibt, die für das Überleben auf die Straße gehen. Daran zeigt sich für mich ein wunderbarer Punkt. Wir haben weltweit die breit getragene Vision, dass wir eine bessere Zukunft haben wollen. Wir können sogar sagen, welchen Weg wir dabei einschlagen wollen. Das macht mir große Hoffnung. Und ich habe dieses starke Gefühl, dass der Pfad dorthin in unserer Reichweite ist. Ich wünsche mir, dass die jeweiligen Machthaber genug Raum und genug Frieden herstellen können, dass wir dahin kommen.
I want the big powers to give enough space and enough peace for that to happen.
Die Erde ist eine Leihgabe, die jede Generation empfängt und an die nächste Generation weitergeben muss. Papst Franziskus, Enzyklika Laudato Si.
Unsere Welt ist geprägt von massiver Ungleichheit, die Milliarden Menschen in Armut hält. Unser fossiles Energiesystem, dessen Emissionen das Klima an den Rand des Kollaps bringt, braucht eine Energierevolution. Die industrielle Ernährung und die Art und Weise der Nahrungsmittelproduktion zerstören die Natur und die Artenvielfalt. Unser materieller Fußabdruck auf unserem endlichen Planeten darf nicht mehr weiter wachsen. Das alles wissen wir. Wir stehen nun vor der Jahrhundertaufgabe, eine systemische Transformation all dieser Baustellen schon in den nächsten Jahrzehnten zu schaffen. Das klingt zunächst nach einem Ding der Unmöglichkeit. Der neue Bericht eines großen Wissenschaftskollektivs an den Club of Rome, Earth for All, zeigt, dass es sehr wohl möglich ist. Nur reagieren wir momentan noch mit Maßnahmen, die zu halbherzig und zu langsam sind und nicht mit anderen Sektoren verschränkt. Das sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Earth for All. Till Kellerhoff ist Projektleiter des neuen Club of Rome-Berichts. Ich habe ihn in Winterthur in der Schweiz erreicht.
Vor allem geht es um eine Stabilisierung unseres Weltsystems, um Überleben zu sichern. Das muss man, glaube ich, ganz knallhart so sagen. Es ist nicht nur eine Traumwelt, die versucht wird zu erschaffen und zu sagen, alle Menschen leben glücklich. Das stabile Klima, wie wir es im 20. Jahrhundert hatten, wird auch nach dem Giant Leap-Szenario nicht zurückkommen. Wir haben inzwischen ein neues geologisches Zeitalter beschritten, das Anthropozän, in dem der Mensch die prägende Kraft auf die geologischen und biologischen Faktoren der Erde ist. Damit müssen wir umgehen. Was dieses Giant Leap-Szenario aber schafft, ist, Gesellschaften zu etablieren, die weniger polarisiert sind, die funktional sind und mit den Herausforderungen des Klimawandels, der Biodiversitätskrise und anderen ökologischen Krisen umgehen wird können. Was wir im Giant Leap-Szenario schaffen, ist eine stabile Welt, die auf mehr Gleichheit basiert, die auf weniger Polarisierung basiert und die es schafft, die extremen Auswirkungen von einer Klimaveränderung einigermaßen in Einhalt zu halten.
Globale Entwicklungstrends haben den Nachteil, dass sie wichtige regionale, einkommensschwache Entwicklungsunterschiede ausblenden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Earth for All haben daher das Modell weiterentwickelt und die Entwicklungen anhand 10 verschiedener Regionen der Erde erfasst. Was können sie dadurch zeigen?
Einerseits werden natürlich die Auswirkungen des Klimawandels regional sehr unterschiedlich sein. Wir haben die schreckliche Flut in Pakistan gesehen, wir sehen Nahrungsmittelkrisen und damit verbunden gerade Auswirkungen, die für Menschen das Überleben sehr schwierig machen. Wir leben in einem globalen System. Wir leben in einem System, in dem wir auf einen globalen Nahrungsmittelmarkt angewiesen sind. Das heißt, ich glaube, was wichtig ist, dass wir gemeinsam an diesen Problemen arbeiten, dass auch die reicheren Länder ihren Teil dazu beitragen, beziehungsweise die Hauptlast dieser Transformation tragen müssen.
Auch in den industrialisierten Ländern wird die Polarisierung zunehmen, wenn nicht radikale Transformationswege eingeschlagen werden, sagt Tim Kellhoff. Auf der Ebene der globalen Erderhitzung stehen wir vor sogenannten Kipppunkten. Diese gilt es jetzt zunächst möglichst weit hinauszuschieben, um in der gewonnenen Zeit alle Maßnahmen darauf auszurichten, diesen gefährlichen Trend wieder umzukehren.
Beispielsweise das Abschmelzen des Permafrosts. Wenn wir sehen, dass das weiße Eisschild, was momentan Sonnenstrahlen zurück ins All reflektiert, mehr und mehr abschmilzt, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf den Meeresspiegelanstieg vor Ort, sondern dadurch, dass die Fläche dunkler wird, wird es auch nicht mehr so leicht möglich, Sonnenlicht zurückzureflektieren, was die Erdaufheizung zusätzlich beschleunigt. Und diese Kipppunkte führen eben dazu, dass die Gefahr im Zweifel eher unterschätzt wird, weil wir ein lineares Bild im Kopf haben, wie Klimaveränderung stattfindet.
Die Klimakrise wirkt heute als Brandbeschleuniger für alle anderen Krisen, seien es soziale, ökonomische und ökologische Krisen oder kriegerische Auseinandersetzungen. Zur Verringerung der weltweiten Ungleichheit schlägt die Forschungsgruppe des Club of Rome ein finanzielles Sicherheitsnetz vor. Eine der Maßnahmen ist dabei eine universale Grunddividende.
Bei der Grunddividende geht es darum, zu schauen, wer profitiert momentan von der Ausbeutung unserer Rohstoffe auf dem Planeten und warum werden diese Ausbeutungen nur einer bestimmten Minderheit von Menschen zuteil. Das heißt, es geht darum, dass alle Menschen in diesen Ländern eine allgemeine Grunddividende, die aus der Zahlung der Industrie für die Nutzung von Gemeingütern steht.
Die universale Grunddividende ist einerseits ein Beitrag zu mehr Verteilungsgerechtigkeit. Andererseits ist sie auch notwendig, weil damit jene unterstützt werden können, die zunächst einmal mehr von den Lasten der Transformation betroffen sind als andere. Man denke beispielsweise an die Kohlebergbauregionen in Europa und außerhalb, wo den vom Strukturwandel Betroffenen beim Übergang geholfen werden muss.
Ungleichheit ist nicht nur ein monetäres Problem oder ein moralisches Problem, so dass wir zum Beispiel sehen, dass die ärmere 50% der Weltbevölkerung über 2% des Vermögens verfügt und das meiste Geld in den reichsten der 10% ist, sondern dass dieser Reichtum ganz massiv auch mit der Verursachung der Klimakrise Hand in Hand geht. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung, also 63 Millionen Menschen, haben seit 1990 mehr als doppelt so viel CO2 ausgestoßen wie die ärmere Hälfte der Welt. Das heißt, wir sehen, dass diese Verbindung von Ungleichheit und ökologischen Krisen unter anderem auch dadurch besteht, dass die Verursacher die reichsten Menschen auf der Erde sind und die Auswirkungen aber von den ärmsten Menschen auf der Welt getragen werden müssen. Das heißt, ohne die Behandlung von Ungleichheit, ohne dass man dafür sorgt, dass die reichsten Menschen dieser Welt diese Transformation bezahlen, kommt es zu massiven Gerechtigkeitsproblemen, weil man natürlich nicht die Staaten, die eigentlich am wenigsten zur Verursachung dieser Krise können, damit alleine lassen kann.
Die globalen Studien von Earth for All zeigen auch, in Ländern, in denen es eine größere Gleichheit gibt, geht es der Bevölkerung in allen Bereichen des menschlichen Wohlergehens besser. Im Bereich Gesundheit, Bildung, Altersvorsorge, soziale Mobilität und Sicherheit. Überall sind die Indikatoren positiver im Vergleich zu Ländern, die einen spaltenden Grad an Ungleichheit haben. Gleichere Gesellschaften können daher auch mehr gegen die ökologische Krise tun, während durch Ungleichheit polarisierte Gesellschaften mehr mit der inneren Stabilität beschäftigt sind. In der Energiefrage wird als wichtigstes politisches Ziel die Halbierung der Emissionen alle 10 Jahre beschrieben. Denn der CO2-Ausstoß, der durch fossile Energien verursacht wird, ist der größte Treiber der Erderhitzung. Durch die Halbierung der Emissionen alle 10 Jahre könnte bis 2050 netto null bei den klimaschädlichen Emissionen erreicht werden.
Selbst in dem Too-Little-Too-Late-Szenario sehen wir, dass irgendwann die erneuerbaren Energien großflächig billiger sind als fossile und dadurch auch Marktmechanismen greifen.
Das ist aber heute noch nicht der Fall. Deshalb schlägt der Club of Rome vor, die Emissionen vor allem durch staatliche Maßnahmen einschneidend zu verringern. Die Vorschläge in Earth for All sind Blaupausen für politische Fahrpläne. Die 30 internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die am Earth for All-Bericht mitgearbeitet haben, sind jedenfalls von einem überzeugt. Die Vision einer Erde für alle Menschen ist keine unerreichbare Utopie. Die Lösungen dafür liegen jedenfalls bereits auf dem Tisch.
Das Wesen des Menschseins besteht darin, miteinander verbunden und voneinander abhängig zu sein. Mampela Ramapele, Co-Präsidentin des Club of Rome.
Eine entscheidende Frage für unsere gesellschaftliche Zukunft ist: Wollen wir weiter wachsen oder wollen wir uns entwickeln? Alle Kulturen der Menschheitsgeschichte sind letztlich an misslungenen Begrenzungen gescheitert. Deshalb dienen Kategorien wie Beschränkung, Balance, Verzicht und Weglassen unserer Entwicklung mehr. Denn sie ermöglichen ein gutes Leben in planetaren Grenzen für alle. Der Psychiater, Wirtschaftssoziologe und Ökonom Stefan Brunhuber ist Mitglied des Club of Rome. Brunhuber ist Autor des Buches »Die Kunst der Transformation – Wie wir lernen, die Welt zu verändern«. Eine transformatorische Entwicklung lässt sich auf der persönlichen Ebene antizipieren, sagt Stefan Brunhuber.
Ich laufe sozusagen mental vor an das Ende meines Lebens und blicke zurück und sage, wer werde ich wohl gewesen sein oder wer werde ich gewesen sein? Um mir dann in diesem Vorauslaufen und Zurückblicken, der ich ja heute und hier bin, eine Verhaltenskorrektur aufzuzwingen. Zu sagen, ist es das, was ich wirklich machen wollte? Ist es das, was wirklich mein Leben ausgemacht hatte? Und das kann man ontogenetisch auf der individuellen Ebene machen, aber das spielt natürlich auch kollektiv im gesellschaftlichen Raum eine Rolle, indem man die Frage stellt, wer werden wir gewesen sein? Wer wird unsere Gesellschaft, unsere Generation gewesen sein? Sind wir die Heuchler und Zechbreller, die einen Schaden gesetzt haben und sich dann der Aufarbeitung und des Aufräumens entledigt haben an die nächsten Generationen, an die Natur, an die dritte Welt? Oder sind wir jene Generation, der es gelungen ist, den Schaden auch zu reparieren, den wir in der Natur oder im sozialen Umfeld gesetzt haben, für ein besseres Zusammenleben?
In unserer komplexen Gesellschaft müssen wir lernen, Widersprüche auszuhalten, um sie integrieren zu können. Das sagt Stefan Brunhuber. Widersprüche wie Staat und Markt, Ökologie und Ökonomie, privat und öffentlich. Diese Widersprüche lassen sich nicht einfach auflösen, schon deshalb nicht, weil es für unsere Situation keine einfachen Lösungen gibt. Deshalb brauchen wir resilientere Strukturen in unserer Gesellschaft, aber auch spannungstolerante Foren der Auseinandersetzung, wo Gegensätze ausgehalten werden. Brunhuber plädiert dafür, zugleich neue Spielregeln für eine bessere Form des Zusammenlebens auf dem Planeten zu verhandeln.
Wir verhandeln die Spielregeln. Wir als Mitglieder einer offenen Gesellschaft. Wir schreiben, wenn Sie so wollen, das interaktive Tagebuch in der Art und Weise, wie wir zusammenleben.
Im neuen Bericht an den Club of Rome Earth for All werden viele Wege gezeigt, wie die Menschheit jetzt noch in Richtung Zukunftsfähigkeit umsteuern kann. Einer unter vielen ist eine Reform des Finanzsystems, wodurch nachhaltigere Lebensweisen gefördert werden können. Das ist auch ein Arbeitsfeld für Stefan Brunhuber in seiner Rolle als Ökonom.
Der Finanzsektor ist zum einen der Bereich, Kapitalmärkte, aber auch Geldpolitik, auch Zentralbankmandate, sind Bereiche, die wir im Rahmen der Nachhaltigkeitsdebatte eigentlich nicht im Blick hatten. Ja, jetzt fangen wir an zu sehen, dass die großen Hebel, die großen Game Changer gerade dort liegen, Dort werden die Entscheidungen getroffen für große Kapitalströme. Dort werden die Entscheidungen getroffen für das, was man technisch Finanzialisierung nennt. Das heißt, 1,8 Milliarden Menschen haben noch gar kein Bankkonto. Also da ist doch viel Bewegung drin. Zentralbanken können sich viel stärker engagieren in der direkten und indirekten Finanzierung von Klimafragen. Wir können über Distributed Ledger Technologien sicherstellen, dass Gelder nicht in den Schwarzmarkt fließen und vieles mehr. Das heißt, es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie unsere Finanzarchitektur aufgebaut ist und wie wir Nachhaltigkeit steuern.
Stefan Brunnhuber ist zuversichtlich, dass wir in den multiplen Krisen positive Wege finden werden, die sowohl die Menschheit als auch den Planeten in eine bessere Situation bringen im Vergleich zu heute.
Die Krisen, denen wir ausgesetzt sind, sind menschengemachte Krisen. Und menschengemachte Krisen werden auch von Menschen wieder korrigiert. Schauen Sie, es gibt den Spruch, das Problem ist oder das kann nicht gehen. Und dann kamen welche, die kannten diesen Spruch nicht und haben es einfach gemacht.
Nur wenn wir verstehen, können wir uns kümmern. Nur wenn wir uns kümmern, können wir helfen. Nur wenn wir helfen, können wir das Leben retten. Jane Goodall, Verhaltensforscherin.
Jetzt ist Zeit für Musik. Everyday Life von Coldplay. Das ist ein Lied, das ich für dich, Marlene, ausgewählt habe. Du magst die Band ja. Der Text wirft wesentliche Fragen auf für unser Thema, wie wir mit und trotz aller Krisen die Zuversicht nicht verlieren. In der ersten Strophe heißt es übersetzt: Was in der Welt werden wir machen? Schau drauf, was jeder gerade durchmachen muss. Welche Art von Welt möchtest du sein? Bin ich die Zukunft oder die Geschichte?
What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through.
Hat es dir gefallen?
Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist Musik, die mir aus der Seele spricht. Musik ist überhaupt mein Anker und mein Leo im Leben. Es kann von einem Moment auf den anderen die Stimmung total verändern und heben. Und speziell zu diesem Lied fällt mir ein, dass wir uns öfter eine Auszeit nehmen sollten, um wirklich zuzuhören, innezuhalten und Texte wie diesen ernsthaft zu hinterfragen.
Wir können jeden Tag aufs Neue entscheiden, welchen Einfluss wir auf diese Welt ausüben möchten. Jane Goodall, Verhaltensforscherin.
Für diese Sendung habe ich mit der Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger ein Gespräch geführt. Mir hat ihre Globart-Festschrift »Die Couragierten« über die transformative Kraft der Zivilgesellschaft gefallen. Unser Gespräch begann mit dem Befund, dass unsere krisengeschüttelte Zeit viele Menschen schwer verunsichert und verängstigt. Ich habe Judith Kohlenberger gefragt, was sie vorschlägt, wie damit umgehen und was sie mutig macht.
Ich glaube, ich habe da einen paradoxen Zugang zu der Frage, was mir den Mut macht, weil Mut macht mir eigentlich meine Angst. Ich bin tatsächlich einer der ängstlichsten Menschen, die ich kenne. Das nehme ich so wahr. Und dann nehme ich aber gleichzeitig auch wahr, dass jeder, der mich in der Außenansicht kennt, mich als unglaublich mutig und beherzt empfindet. Das fand ich immer schon spannend, wie sehr das auseinanderklafft. Und ich glaube aber, dass es miteinander zusammenhängt, dass nämlich tatsächlich aufgrund der blanken Panik vor der Welt, die jetzt viele wahrscheinlich empfinden und mehr empfinden als noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, dass da, wenn man wirklich in sich geht und rational überlegt, versucht, alle möglichen Optionen durchzudenken, dass einem als beste und vielleicht sogar als einzige Option nur bleibt, diese Furcht, die man empfindet, zu einem Verbündeten zu machen, mit ihr zu agieren und aus ihr heraus auch vielleicht angetrieben zu werden. Und das sehe ich als die Quelle von couragiert sein. Couragiert sind nicht die furchtlosen Rugby-Spieler, die sich da ins Feld werfen, oder die Feuerwehrmänner, die gegen die Glut ankämpfen, oder der Vorstandsvorsitzende, der überhaupt keine Skrupel hat, Untergebene zu feuern, sondern couragiert, das ist das kleine, ängstliche Mädel, das sich aber ein Herz fasst. Und ich glaube, dieses Herzfassen, das braucht als Antrieb tatsächlich ja, diese Panik vor der Welt, die empfinden wir jetzt. Und daraus dann aber abgeleitet, es ist eigentlich alternativlos. Aufgeben ist keine Option, Resignation ist keine Option. Dann kann man gleich versuchen, das Richtige und das Beherzte zu tun.
Man könnte allerdings auch zurückschauen auf die Weltentwicklung oder schauen wir mal auf die österreichische Entwicklung. Welche Erfolge hat denn bereits die Zivilgesellschaft schon erzielt?
Absolut. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass wenn wir uns die Entwicklung vieler zivilgesellschaftlicher Bewegungen und auch damit verbundene Erfolge anschauen, dann ging das immer auf das Handeln und das Tun von Einzelnen und dann auch in der Gruppe zurück. Und dieses Tun ist ganz, ganz wichtig. Ein zentraler Teil der Zivilgesellschaft ist das Anprangern, der Protest, das dagegen auftreten. Aber ich bin der Meinung, darin darf es sich nicht erschöpfen. Das haben wir zum Beispiel bei, würde ich sagen, Schwurblern oder Reichsbürgern gesehen. Die können gut dagegen sein, gegen alles. Und das einzig verbindende Element jener, die da sonntäglich über die Wiener Ringstraße marschiert sind, das war ja nur das blanke Dagegenreden. Aber wo bleibt das konstruktive Aufbauen? Nach dem Niederreißen muss auch wieder das Wachsenlassen, das Aufbauen kommen. Und das ist eigentlich die transformative Kraft der Zivilgesellschaft.
Welche Faktoren würden Sie denn bei zivilgesellschaftlichem Engagement anführen, die zu einem Erfolg von Initiativen beitragen? Und zusätzlich gefragt, also wie lassen sich dann jene gesellschaftlichen Kräfte gewinnen, die sonst eher passiv auf Veränderungen warten?
Da gibt es tatsächlich mittlerweile viel Empirie, auch aus der Sozialforschung, die versucht hat nachzuverfolgen und zu analysieren, welche zivilgesellschaftlichen Bewegungen waren besonders erfolgreich und eben warum, was waren die Faktoren dazu. Und da zeigt sich ganz wichtig, ist die Anschlussfähigkeit zu einem breiten Segment der Bevölkerung. Man wird nie alle für ein Anliegen gewinnen, aber es muss durch die soziodemografischen Schichten hindurchgehen, durch die Altersgruppen, durch die Ethnizitäten, durch die Geschlechter und so weiter. Es muss breit anschlussfähig sein. Es darf tatsächlich trotz des ernsten und wichtigen Anliegens nicht zu schwerfällig sein. Also das sage ich auch allen, die sich lustig machen über die Fridays for Future, die eine Party feiern. Ja, weil das spricht die Leute an und das darf auch so sein, obwohl das Anliegen bitter ernst ist, das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten. Und zuletzt auch, und das ist spannend, gerade in Zeiten wie diesen, gewaltfreier Widerstand stößt auf viel mehr Zustimmung von breiten Teilen der Bevölkerung als jene zivilgesellschaftliche Bewegungen und Proteste, die gewaltbewusstes Mittel einsetzen. Das ist gerade in Zeiten wie dieser keine einfache Abwägungsfrage. Das sind wir natürlich auch beim Thema Krieg in der Ukraine und so weiter. Aber ich glaube, mit Blick auf Widerstand in Demokratien sind das drei ganz wichtige Faktoren, die man tatsächlich auch in vielen österreichischen Bewegungen immer wieder gesehen hat, dass die zum Erfolg geführt haben.
Es gibt grob gesagt zwei Motive, die bei Transformationsprozessen wirksam sind. Das eine könnte man die Liebe nennen, ja, aber nicht als romantische Emotion, sondern als eine Überzeugung der Verbundenheit aller Menschen miteinander angesichts schicksalshafter Bedrohungen. Das andere ist der gemeinsame Einsatz für Gerechtigkeit, also das Engagement gegen Ungleichheit, Ausgrenzung und Ausschluss und für ein gutes Leben für alle. Gibt es bei diesen beiden Motiven, Liebe und Gerechtigkeit, sehen Sie da einen Zusammenhang?
Ich würde mich da dem großen Bürgerrechtler Martin Luther King anschließen, weil der hat tatsächlich diesen Zusammenhang gesehen und auch benannt. Und er hat gesagt, Gerechtigkeit, das ist Liebe im Kalkül. Und er hat eigentlich dieses Streben nach Gerechtigkeit als Antrieb gesehen für sein Civil Rights Movement. Auch deshalb, weil natürlich Liebe manchmal ein schwieriger Begriff ist. Erstens mal, weil er sehr persönlich intim ist. Gleichzeitig, weil er auch vielleicht für Menschen, die sich engagieren, fast schon ein bisschen zu esoterisch klingt. Was fange ich mit Liebe an? Ja. Aber Gerechtigkeit und Gerechtigkeit im Kalkül, das ist halt auch etwas Spannendes, weil da sieht man, dass es anschlussfähig ist und dass Menschen auch tatsächlich nämlich für sich selber das einfordern, eine bessere Welt, aber Gerechtigkeit suggeriert ja auch, dass es eben auch allen zugestanden wird und noch mehr, dass es einen Anspruch darauf gibt, eine Legitimität. Da sind wir wieder beim Thema Rechte wahrscheinlich. Und vielfach ist es ja auch so, dass zivilgesellschaftliche Bewegungen in rechtlichen Veränderungen münden.
Was zeichnet denn eine transformative, wenn man so will, auch progressiv couragierte Zivilgesellschaft aus?
Aus meiner Sicht ist es die Tatsache, dass man im Protest und im Niederreißen des Alten immer auch den Aufstieg des Neuen bereits mitdenkt und mitverhandelt. Nach diesen Momenten des Niederreißens und des dagegen Anschreiens kommt irgendwann der Moment des Aufbauens, des Wachsenlassens, des gemeinsamen Schaffens. Und das ist für mich der zentrale Faktor, wo die Transformation auch beginnen kann.
Eine gleichere, freiere, solidarischere Welt, sie zeigt sich in Grund- und Menschenrechtsanliegen, in Tier- und Umweltschutz, im Engagement gegen Armut und Rassismus. Sie steht ein für soziale Gerechtigkeit. Das zeigt sich in unserer Gesellschaft, wie gesagt, im Verborgenen und in diesen kleinen Gesten und Handlungen. Welche Hoffnungszeichen sehen Sie denn jetzt dabei schon?
Wir sind jetzt ja im Winter 2022, wo wir wissen, es wird wahrscheinlich alles erst mal sehr viel schwerer werden, bevor es wieder leichter wird. Und ich sehe darin insofern eine Chance in der Krise, weil ich glaube, dass wir dadurch verwundbarer und durchlässiger werden. Wir sind dadurch vielleicht auch eher bereit, unsere eigenen Ängste uns einzugestehen, im Sinne auch gesellschaftlicher Ängste, die wir haben. Viele Dinge, die man in früheren Zeiten vielleicht durch Produktivität und Positivität, also das waren ja so die klassischen Mottos, die wir hatten in der Gesellschaft, übertünchen konnte, das ist jetzt bald nicht mehr möglich. Und ich glaube, aus dieser eigenen Verwundbarkeit heraus, da kann man auch wieder sehr viel Positives schätzen, weil dadurch wird man ja durchlässig für den anderen. Dadurch kommt man überhaupt in eine Position, wie Hannah Arendt auch wieder gesagt hat, sich an die Stelle jedes anderen zu denken. Diese Empathie, da gibt es mittlerweile auch sehr viel neurologische Forschung auf der physischen Ebene. Die Menschen, die mehr Schmerz empfinden, sind tatsächlich empathischer gegenüber anderen. Und vielleicht auf die Gesellschaft umgelegt, bedeutet es dieser notwendige Schritt hinein in einen gesellschaftlichen Schmerz, der jetzt deutlich am Horizont sich abzeichnet, der kann uns auch öffnen dafür, mit den anderen wieder mehr in Austausch zu treten und auch durchlässiger zu werden und dadurch auch empathischer.
Hildelin sagte mal, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Gibt uns das in der Zeitenwende auch Hoffnung für unser zivilgesellschaftliches Handeln?
Es ist der Mut der Verzweiflung, der uns antreibt. Und den spüren, würde ich meinen, zunehmend auch wieder mehr Menschen, weil sie merken, eigentlich ist er alternativlos.
Marlene, was denkst du denn darüber, was Judith Kohlenberger hier gesagt hat?
Ja, es löst ambivalente Gefühle aus. Also wie Frau Kohlenberger so schön sagt, diese Unbeschwertheit war tatsächlich nur bei wenigen in der Welt. Und es braucht oft ein Niederreißen des Alten für den Aufbau des Neuen.
Was sagt ihr denn das?
Dass wir leider oft Extreme brauchen, um aktiv zu werden. Ja, ich finde es sehr bewundernswert, wie sie über die Angst spricht. Und zwar die Angst, die sie mutig werden lässt. Und die Furcht, die sie zum Verbündeten macht.
Kennst du das aus deinem Leben?
Ich kenne das aus meinem Leben. Angst kann lähmen, doch das bringt nicht weiter. Und Angst und tiefe, schwere Gefühle können durchaus auch Zünder sein, um in die Handlung zu kommen für die Veränderung, um sich zu ändern.
In den Tiefen des Winters erfuhr ich schließlich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer liegt. Albert Camus.
Die studierte Biologin Katharina Rogenhofer hat sich als Fridays for Future Aktivistin, Sprecherin des Klimavolksbegehrens und Rednerin einen Namen gemacht. Unermüdlich verweist sie darauf, dass die Erderhitzung kein vorübergehendes Phänomen ist. In ihrem Buch »Ändert sich nichts, ändert sich alles« schlägt Katharina Rogenhofer einen Green New Deal vor.
Ich glaube, wir brauchen jetzt ein Riesenpaket an Gesetzen und Maßnahmen, das auf der einen Seite alle Menschen endlich mal absichert. Also das Soziale dabei ist ganz wichtig, zu sagen, jeder muss Zugang zu einer guten Bildung haben. Es muss Gleichberechtigung in einer Gesellschaft geben. Leute müssen ein Dach über dem Kopf haben, ein gutes, gesichertes Einkommen etc. Also dass alle über so einem sozialen Fundament leben, wir aber gleichzeitig die planetaren Grenzen nicht überschreiten. Das heißt, Überdüngung der Böden muss aufhören, Übersäuerung der Meere, aber auch die Klimakrise müssen wir in den Griff kriegen und dazu müssen wir viele Bereiche unseres Lebens transformieren, also eben weg vom Individualverkehr hin zum öffentlichen Verkehr, weg von Öl, Kohle, Gas als Energiequellen hin zu erneuerbaren Energien, Einsparungen, Moore renaturieren, Flüsse an die Oberfläche holen und renaturieren. All diese Sachen müssen verändert werden und quasi der Überbegriff für dieses riesige politische Programm, das es da braucht, ist der Green New Deal.
In unserer Zeit versteht man unter einem guten Leben weitgehend ein materiell sorgenfreies Leben, ein Tun, was ich will, wann ich es will und wo ich will. In den multiplen Krisen, die wir gerade erleben, gibt es eine große Angst, diese Form des Lebens zu verlieren. Das ist auch einer der größten gesellschaftlichen Widerstandsquellen gegen eine konsequent durchgesetzte Nachhaltigkeit.
Und ich würde die steile These wagen, dass wir das gute Leben jetzt noch nicht führen, und zwar nirgends auf dem Planeten. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken, wie wir in Zukunft gemeinsam als Menschen und als Gesellschaft leben wollen. Und die meisten Menschen, die man fragt, was ist dir wichtig, werden wahrscheinlich nicht sagen, ja, dass ich auf jeden Fall immer das neueste Handy habe. Das wird uns zwar so suggeriert, aber die meisten Menschen werden sagen, ja, meine Familie ist mir wichtig, meine Freunde sind mir wichtig, mir ist wichtig, dass es uns gut geht, dass ich meinen Enkeln eine schöne Welt hinterlasse. Und uns mehr auf das zu konzentrieren und eben auf das zu konzentrieren, was wir gewinnen können durch diese Transformation. Weil Verzicht ist ja nicht nur Verzicht auf den SUV oder Verzicht aufs Schnitzel, sondern wir verzichten ja heute schon auf extrem viele Sachen, die aber wichtig sind. Saubere Luft in Städten. Viele andere Leute, gerade im globalen Süden, verzichten auf noch viel mehr, auf gesicherte Ernährung, auf Zugang zu Sanitäranlagen etc. Aber auch wir auf öffentlichen Raum in Städten, der zugeparkt ist mit Autos. Wir verzichten darauf, dass wir möglicherweise noch diese Natur, die uns ja eigentlich so viel Wunder beschert, dass wir die noch erhalten. Und das sind alles Sachen, die wir gewinnen können auf der anderen Seite, wenn wir diese große Transformation machen. Ich glaube, da geht es uns dann allen besser.
Wenn wir die Krisen unserer Zeit überwinden wollen, müssen wir uns von der imperialen Lebensweise befreien. Das schreibt der Politikwissenschaftler Alexander Beer in seinem Buch »Globale Solidarität«. Beer ist selbst Aktivist bei der Klimagerechtigkeitsbewegung und arbeitet neben seiner Lehrtätigkeit an mehreren Universitäten bei Diskurs, dem Wissenschaftsnetz, mit. Von Alexander Beer möchte ich wissen, was es braucht, damit die Hoffnung auf eine Welt für alle wirklich umgesetzt werden kann und nicht an den erwartbaren Widerständen des Systems kläglich scheitert.
Also es braucht globale Solidarität, das ist ja auch der Titel meines neu erschienenen Buches. Und ich denke auch, dass wir dafür die imperiale Produktions- und Lebensweise überwinden müssen. Was heißt das? Wir müssen weg von den SUVs, weg vom hohen Fleischverbrauch, weg von den Billigfliegern. Das geht nicht. Diese Art von Lebensweise ist zerstörerisch. Und ich würde sagen, wir brauchen einen anderen Begriff von Freiheit und einen anderen Begriff von Wohlstand. Dazu gehört auch die Reduzierung von Lohnarbeitszeit. Vielleicht ist das eine neue Freiheit, ein neuer Begriff von Wohlstand, wenn wir nicht mehr so viel Lohnarbeiten müssen, wenn die Gewerkschaften durchsetzen können, dass die reguläre Lohnarbeitszeit verringert wird, dass wir mehr Zeit haben für ehrenamtliche Tätigkeiten, für Engagement in den sozialen Bewegungen, in der Zivilgesellschaft, mehr Zeit für die Freunde, Freundinnen und für die Familie.
Gegen die Ausbeutung und Umweltzerstörung schlägt Alexander Beer strenge Lieferkettengesetze vor, zu denen sich die Unternehmen international verpflichten müssen.
Die Lieferkettengesetze, die brauchen wir unbedingt, sei es im Bereich der Textilproduktion, Stichwort Bangladesch oder auch Äthiopien, wo eben die Kleider, die wir tragen, unter miserabelsten Bedingungen produziert werden, mit unglaublicher Ausbeutung, die brauchen wir im landwirtschaftlichen Sektor und auch in Bezug auf die elektronischen Geräte, die wir nutzen. Da brauchen wir starke Lieferkettengesetze. Es müssen entlang der Wertschöpfungsketten solide Sozialrechte gelten, Arbeitsrechte, ökologische Kriterien müssen eingehalten werden. Die Produktion darf nicht auf Kosten von Umwelt und Klima gehen, von Bauern und Bäuerinnen, von indigenen Gruppen etc. Das brauchen wir im transnationalen, im globalen Rahmen. Das heißt, die Probleme, vor denen wir stehen, jetzt gerade angesichts der rasanten Klimakrise, die können wir nur global lösen, beispielsweise über Lieferkettengesetze.
Ich definiere Nachhaltigkeit als die Einheit von Selbstsorge, Fürsorge und Vorsorge. Ulrich Grober.
Der mehrfach ausgezeichnete Publizist und Autor Ulrich Grober hat kürzlich im Ökom Verlag das Buch »Die Sprache der Zuversicht« veröffentlicht. Grober schrieb dieses Buch aus der Sorge, dass unsere Gesellschaft gerade eine wichtige Ressource vernachlässigt oder gar verliert, die wir dringend brauchen, nämlich die Zuversicht. Grober benennt in seinem Buch die vielfältigen Aufbrüche in unserer Gesellschaft, alternative Lebensformen, Ökodörfer, gemeinschaftlich getragene Landwirtschaften und Energiegenossenschaften. Für Grober sind das die Hoffnungswerkstätten, in denen mit Alternativen zum Status quo experimentiert wird.
In diesen Experimentierfeldern des guten Lebens finden wir Modelle, die uns zeigen, eine andere Welt ist möglich. Es gibt Alternativen, es gibt Optionen, es gibt Handlungsmöglichkeiten. Und das fängt an bei Leuten, die in der Stadt das Grün sozusagen wieder zum Ausgangspunkt von Nachhaltigkeit machen. Ja, die Nachhaltigkeit vom Grün her denken, von den Gärten, die sie gemeinschaftlich anlegen, die sie hegen und pflegen. Und indem sie einen Teil ihrer Selbstversorgung anbauen, das fängt an bei den Reparaturwerkstätten, ja, die aus dem Boden sprießen überall, wo eben Geräte liebevoll, sag ich mal, von Leuten, die sich damit auskennen, repariert werden. Das sind kleine Versuchsfelder, die aber sozusagen eine Ausstrahlung entwickeln können. Und auf diese Ausstrahlung würde ich auch sowas wie Zuversicht setzen.
In der Transformationsforschung wird viel von Nachhaltigkeit gesprochen. Für manche ist es ein sperriger, technisch klingender Begriff. Ulrich Grober will aber an diesem Begriff festhalten, vor allem, weil er Sicherheit und Zuversicht vermittelt.
In dem Wort Nachhaltigkeit steckt erstmal das Wort Halt. Und es gibt eine wunderbare Definition, schon 200 Jahre alt, für Nachhaltigkeit. Es ist das, was uns hält und trägt, wenn alles andere nicht mehr hält, kollabiert. Und das ist erstaunlich aktuell. Auch der Club of Rome hat den Kollaps für die Mitte des 21. Jahrhunderts prognostiziert, wenn wir nicht umsteuern, wenn wir nicht Sustainability praktizieren. Und dann haben wir natürlich diese wunderbare Faustformel aus der 300-jährigen forstlichen Geschichte dieses Wortes, nur so viel Holz fällen, wie nachwächst. Und wir haben die Vorstellung vom Nachwachsen und damit kommt die Ökologie, ja, die Fruchtbarkeit der Böden, ja, der Wasserhaushalt ins Spiel. Ja, die Ökologie kommt ins Spiel. Und wenn wir solchen Verständnis, das in den Wörtern selbst sozusagen gespeichert ist, nachgehen, da kommen wir dann auch zur Lösung für die Zukunft.
Die Gegenwart ist aufgeladen mit Vergangenheit und geht schwanger mit der Zukunft. Gottfried Wilhelm Leibniz.
Sie hörten ein Radiokolleg-Spezial zum Thema Die Kraft der Zuversicht in Krisenzeiten, Teil 1. Die Vision einer Erde für alle Menschen. Morgen stehen im zweiten Teil die Hoffnungszeichen in Zeiten des Ukraine-Kriegs im Mittelpunkt. Übrigens, konkrete Projekte, die zuversichtlich stimmen, hat Ö1 mit der Initiative Reparatur der Zukunft im Visier. Hier finden Sie über 400 Ideen und Projekte, die an Lösungen für die Gesellschaft von morgen arbeiten. Und Sie können dazu auch neue einreichen. Mehr dazu erfahren Sie auf der Homepage Reparatur der Zukunft unter oe1.orf.at/Zukunft. Für die Gestaltung und Moderation dieser Sendereihe verabschiedet sich Johannes Kaub.